Liebe Fugis, es ist Samstag, der 25. April und wir suchen das Gold in den Schlagzeilen für euch. Markus, was hast du für uns mitgebracht an Themen?
Ich habe uns das neue Buch von Jörn Glasenapp mitgebracht, Beyoncé und Taylor Swift, Run the World, jüngst im Göttinger Waldstein Verlag, in der Reihe Popgeschichte erschienen. Und ich habe uns die zweite Staffel der Netflix-Gangster-Drama-Serie Crooks mitgebracht, die am 14. April veröffentlicht wurde. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Wir sprechen über das vielleicht unsympathischste Musikfestival der Welt, das Coachella. Und wir sprechen über die neue geplante AfD-Stiftung.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, wir fangen gleich mit dem unappetitlichsten Thema an, nämlich der geplanten europäischen Stiftung der AfD. Ich habe euch dazu beispielsweise oder beispielhaft einen Kompaktartikel verlinkt. Und es geht darum, dass die AfD nahe die Serius Erasmus Stiftung schon bald Millionen an Steuergeldern erhalten könnte und damit rechtsextreme Netzwerke ausbauen und gefährliche Ideologie verbreiten könnte. Es gibt ein Stiftungsgesetz und um das geht es jetzt. Der Staat muss parteinahe Stiftungen nicht fördern, wenn sie der Demokratie schaden. Wir sind also wieder an dem Punkt, was ist mit der AfD, wie wird sie eingestuft, wann und ob und wie wird sie verboten, jetzt auf europäischer Ebene. Und da gucken wir mal rein.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Was ist denn die DES, die Desiderius Erasmus Stiftung? Ist eine AfD-nahe, also parteinahe Stiftung. Die SZ zum Beispiel beschreibt, dass sie staatliche Mittel will, zum Beispiel zur Förderung von parteinahe Studierender. Es geht in dem Artikel auch darum, dass die Vorsitzende Erika Steinbach wird mit dem Satz zitiert, natürlich werden Stipendiaten der AfD näher kennengelernt. Wie viel Geld steht im Raum? Kompakt. Die Redakteure schreiben hier von einer Größenordnung von mehr als 18 Millionen Euro jährlich. Das ist eine Dimension, die diskussionswürdig ist. Ich glaube, genau deswegen sprechen wir jetzt eine riesige Summe. Das wird je nachdem, wo du sprichst, gibt es ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. Also Riesensummen, über die wir da sprechen. Warum ist das ein Vielleicht? Worum geht es da überhaupt? Also das Bundesverfassungsgericht hat 2023 dieses Gesetz nochmal verändert, das Stiftungsfinanzierungsgesetz. Da gibt es zwei Parameter, die sind wichtig. Das Wichtigste ist der Ausschlussgrund, dass unter anderem verfassungsfeindliche Prägung einer der politischen Grundströmung einer Partei dafür sorgen würde, dass sie keine Stiftungsgelder sozusagen über die EU beantragen können. Das heißt, es gäbe da keinen Förderanspruch. Wichtig für den Kontext ist noch zu sagen, es geht jetzt gerade um das Verfahren. Für das Förderjahr 2021 ist die DES schon mal vor Gericht gescheitert. Da hatten sie schon mal den Anspruch nicht erhalten sozusagen. Jetzt geht es wieder um die Prüfung des Bundesinnenministeriums, ob diese Förderung tatsächlich stattfindet. Denn, und das ist der wichtige Punkt, diese zum Beispiel 18 Millionen Euro wären gerade mal der Anfang. Es geht dann um zweistellige Millionenbeträge pro Jahr, die in so einer Förderung eben ausgeschüttet werden. Wie kommt es überhaupt zu dieser Einstufung auch von der DES? Ich glaube, da muss man vor allen Dingen über das Personal in der Führungsposition sprechen. Vorsitzende Schlüsselfigur des DES ist eben Erika Steinbach, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, jetzt heute AfD-nah, ist AfD-Mitglied und eben auch Vorsitz von dieser AfD-nahen Stiftung. Sie ist seit Februar, März 22 Mitglied der AfD, seit 2018 eben Vorsitzende von diesem DES und hat dann natürlich diese, also kurz gesagt, sie ist einfach nicht neutral, sondern ist klar im rechten Parteispektrum verankert. Deshalb diese ganze Diskussion. Man kann sich vielleicht daran erinnern, Erika Steinbach, wieso oder wodurch aufgefallen, unter anderem irgendwie nationalkonservativer Geschichtsdiskurs. Es gab einmal so Aussagen, eine Relativierungsdebatte um Polen 1939, da erinnert man sich vielleicht noch dran. Dann gab es irgendwie so einen Empörungsskandal im Lübcke-Fall. Walter Lübcke, nach dem Mord an ihm, hat sie sich auch geäußert, stand im Raum, dass sie Stimmung gegen ihn gemacht hatte. Und es gibt eben einfach diese Anschlussfähigkeit nicht nur an die AfD, überhaupt an die neuen rechten Milieus, was sie dann eben auch in diese DES reinbringt. Für mich ist die Kernfrage bei dieser Diskussion um die Förderung, dass es so eine Institutionen Frage jetzt. Es geht nicht nur um die AfD, nicht nur um eine stellvertretende rechte Bewegung irgendwie, sondern parteinahe Stiftungen sind einfach ein mächtiges Instrument in der, vor allen Dingen in der politischen Bildungsinfrastruktur. Und deswegen finde ich, müssen wir da gerade alle drauf achten, was passiert hier, wenn eine demokratiefeindliche Partei richtig oder eben nicht richtig bewertet wird und dann so wahnsinnig viel Geld bekommen und dadurch der Staat so eine Art Vorfeldinfrastruktur, also Bildung, Stipendien, Auslandsarbeit, Publikationen und so weiter mitfinanzieren würde. Das heißt, das ist der wichtige Punkt, finde ich. Zweistellige Millionenbeträge im Jahr, darum geht's jetzt. Also deswegen finde ich politisch extrem brisant, geht mal wieder auf Europaebene und deswegen mal wieder der Diskurs, wie wird die AfD sozusagen eingeordnet. Also Markus, für dich die ganz klare Frage zu dieser Meldung. Wenn Stiftungen jetzt nicht nur Bildung sind, sondern Infrastruktur für Nachwuchs, für Netzwerke, im Grunde auch für Deutung, wie findest du, müssten wir dann mit einer demokratischen Grundordnung auf sowas reagieren? Bestenfalls sofort.
ja, das ist, gilt für jede Stiftung erstmal. Und Stiftungen sind immer Bildungsorte und Infrastrukturen zugleich. Orte der Vernetzung, Orte der politischen Bildung, des Austausches, der Publikation, auch der Einflussnahme auf politische Diskurse. Das ist aber das Wesen einer politischen Stiftung. Wir beide werden, das möchten wir hier betonen, von keiner Stiftung gefördert. Wir stehen keiner Partei nahe. Wir sind halt für Umme und machen es aus Freude und Begeisterung und aus dem Spaß am Diskurs. Das möchte ich natürlich vorausschicken. Falls jetzt irgendwie MitarbeiterInnen von News und so weiter zuhören und schon wieder dieses links-grün versiffte Laberduo. Wie war dein Name? Ah, vergessen, ey. Aber na, Hauptsache jemand redet und hört mit. Auf jeden Fall, ich finde es einfach wichtig. Wir können erstmal jetzt sozusagen juristisch nichts tun. Das ist der Staat gefragt, da ist Justiz gefragt, die Messung daran, sind es sozusagen wie die AfD selber als rechtsextremer Verdachtsfall, verfassungsfeindlicher Verdachtsfall eingestuft ist und so weiter. Das müssen sozusagen die Behörden, das müssen die Institutionen prüfen, was wir machen können, zivilgesellschaftlich oder als Akteure in den unterschiedlichen Institutionen, in denen wir sind, genau hinschauen. Was wird produziert, was wird geschrieben, was, wie wird wer vernetzt und so weiter, was hat das für Implikationen, also genau hinschauen, genaue Auseinandersetzung und zwar ein Deep Dive, der zeigt, wenn etwas verfassungsfeindlich ist, das zu dokumentieren, das aufzuarbeiten, das einzureichen, das auch durchaus anzuzeigen, wenn es dazu gehört und das ist sozusagen die Aufgabe, die wir haben können als zivilgesellschaftlich, als Zivilgesellschaft oder Personen, die in verschiedenen Berufen stecken, verschiedene Institutionen tragen und so weiter. Das ist das, was wir machen können. Das Rat zu sagen, also jetzt Gesetzesgebung, Regulation und so weiter, das ist nicht alles nicht unser Business. Das ist sozusagen, obliegt dem Staat und seinen Behörden und Institutionen. Aber wir können eben da genau das leisten und das ist relativ viel. Also ein kollektives Schauen, ein kollektives Bewerten, Auswerten, Positionieren und dann auch sozusagen Dinge, die wir gefunden haben, den Behörden zu übergeben. Das finde ich halt eine realistische Perspektive. Dazu muss man sich aber bereit erklären, muss man auch sagen, okay, ich gehe diese extra Meile, ich schaue genau hin, ich setze mich auseinander und nur zu sagen, ja, die Stiftung ist ein Problem und muss weg. Das ist einfach zu wenig, zu einfach gemacht. Das ist so wie irgendeinen scheiß Hashtag zu verwenden und sagen, boah, ich war so geil politisch. Boah, war ich dagegen. Boah, war ich widerständig. Aber jetzt mal hier zwei Weinschorle bitte. Ne? Das ist genau auf diesem Niveau und das ist das, was wir machen können. Und daran entscheidet sich, wie viel Demokratie wir wollen, wie viel Gegenwehr wir zu zeigen bereit sind, wie viel auch Verstand wir haben, uns zur Wehr zu setzen und wie viel Energie wir haben. Daran entscheidet sich, was wir, wenn wir dieses Kollektivplural verwenden wollen, wir wollen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, was wir unterstützen wollen oder wogegen wir uns, wie und mit welchen Mitteln engagieren.
Absolut, mein Lieber. Aber wir lesen ja nicht nur Gesetzestexte zum Glück, wir lesen ja auch Popbücher und du hast uns eins davon mitgebracht.
Ja, Jörn Glasenapp, Beyoncé und Taylor Swift, Run the World. Er hat es wieder getan. Der Bamberger Professor für Literatur und Medien, Jörn Glasenapp, hat nach dem überragenden Erfolg seines Buches über Taylor Swift, das 2024 in der 100-Seiten-Reihe von Reklam erschienen ist, weit über 10 Auflagen erreicht hat mittlerweile, hat ein neues Buch geschrieben und wieder über die weibliche Vormachtstellung im Pop. Beyoncé und Taylor Swift, so lautet der Titel seines aktuellen Werks.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Das Buch von Jörn Glasenapp ist in der Reihe Popgeschichte im Göttinger Wallstein Verlag erschienen. Was möchte diese Reihe? Ich zitiere von der Website. In der Reihe Popgeschichte erscheinen in loser Folge Essays zu pophistorisch bedeutenden Phänomenen. Jenseits von Fach- und Fanjargon werden Akteure, Stile, Songs, Alben, Konzerte, mediengeschichtliche Ereignisse und Umbrüche der Popgeschichte untersucht. Kuratiert wird die Reihe vom Göttinger Literaturwissenschaftler Gerhard Kaiser. Zitat Ende. Also mit diesen Worten beschreibt die Reihe, was Popgeschichte für sie ist und worum es gehen soll. Apropos Popgeschichte. Diese führt bis heute ein Schattendasein in der Kulturgeschichte und ist vor allem ein journalistisches Schreibgeschäft. Nicht zuletzt stammt der Großteil der international wegweisenden und erfolgreichen Popgeschichten aus dem angloamerikanischen Raum. Das hat sich mit Blick auf Deutschland in den letzten rund zwei Jahrzehnten zwar etwas geändert im Spannungsfeld von Journalismus und Wissenschaft bzw. Populärwissenschaft. Die Popgeschichten aus Deutschland spielen aber international überhaupt keine Rolle. Sie bereichern, das soll nicht verschwiegen werden, zumindest die Pop- und kulturgeschichtliche Debatte in Deutschland. Im Spannungsfeld von Wissenschaft und Journalismus schreibt Jörn Glasenapp seine Popgeschichten. Stilistisch eindrucksvoll und mit eigener Handschrift. Pulsierend, leidenschaftlich, mitreißend und markant. Gehaltvoll, faktenreich, originell und schlüssig mit Blick auf die Inhalte. Apropos Inhalte, worum geht es Jörn Glasenapp? Und ich möchte ein bisschen aus seinem Buch zitieren. Die weibliche Vormachtstellung im Pop, die wir heute erleben, nimmt ihren Anfang vor gut 40 Jahren im September 1984. Auf den MTV Video Music Awards, und zwar den ersten überhaupt, singt Madonna ihren Überhit Like a Virgin. Sie wird als ein Schlüsselmoment der Popgeschichte gehandelt, der deren Verlauf nachhaltig verändert, sowie zuvor die Auftritte von Elvis in der Milton Berle Show 1956 sowie die Beatles in der Ed Sullivan Show 1964 getan hatten. Springen wir ein paar Monate zurück. Im Januar 1984 präsentiert Madonna ihren Song Holiday in der Sendung American Bandstand und wird im Anschluss vom Moderator nach ihren Träumen für die Zukunft gefragt. Ihre Antwort fällt ebenso kurz wie selbstbewusst aus: To rule the world. Zumindest mit Blick auf die Popwelt erfüllt sich dieser Wunsch. Ihre Herrschaft währt zwei Jahrzehnte. In dieser Zeit errichtet die Queen of Pop eben jene Residenz weiblich-künstlerischer Souveränität, in die später ihre beiden bedeutendsten Nachfolgerinnen und Bewundererinnen einziehen, Beyoncé und Taylor Swift, die popmusikalischen Taktgeberinnen unserer Zeit. Damit umreißt Jörn Glasenapp sehr klar sein Programm. Im Mittelpunkt stehen, abgesehen von den zahlreichen Details zur Biografie und zum Werk der beiden Künstlerinnen, zwei Themen. Und das ist hier ganz wichtig. Es geht um Feminismus und Black Empowerment in der Popmusik. Und der Fokus hierbei ist, Popmusik als eine Kultur- und Zeitgeschichte zu lesen. Der Ausgangspunkt, wie gesagt, die MTV Video Music Awards 1984 mit Madonna, die er hier sozusagen als eine Diskursstifterin markiert. Und der Ausgangspunkt für die Begegnung oder für die Geschichte, die Jörn Glasenapp über Beyoncé und Taylor Swift erzählt, findet 25 Jahre später statt, wieder bei den MTV Video Music Awards, und zwar am 13. September 2009. Und dort gab es einen Skandal, als Taylor Swift ihren Preis entgegennehmen sollte, nahm ihr Kanye West, über den wir auch schon mehrfach hier im Podcast gesprochen haben, das Mikro weg und stellte fest, der Preis würde nicht Taylor Swift gebühren, sondern Beyoncé, weil sie hätte mit Independent Women Part 1 das beste Musikvideo fast aller Zeiten präsentiert. Und das hat natürlich zum totalen Aufschrei geführt. Du konntest an den Lippenbewegungen von Beyoncé sehen, dass sie so ein What the fuck irgendwie intoniert hatte. Und es war ein Riesenaufsehen. Naja, und bei ihrer Entgegennahme ihres Awards für das Video of the Year, also das war Single Ladies Put a Ring on It, also nicht Independent Women, sondern Single Ladies Put a Ring on It, hat sie Taylor Swift auf die Bühne geholt und hat hiermit einen Ausdruck von Solidarität und Souveränität gezeigt, also dass diese Stimmlosigkeit, die Kanye West ihnen gegeben hat, diese Entmachtung, die er ihnen entgegengebracht hat, in eine Souveränität zurückgeführt worden ist und in Form einer weiblichen Solidarität gegen diesen Formen des Machismus, in diesen Form auch eines Machtmissbrauchs, einer Gewaltausübung. Das ist genau sozusagen, haben sie darauf reagiert. Naja, und Kanye West hat natürlich auch auf anderer Ebene mal betont in seinem Diss-Track Famous, I made that bitch famous, war ein Zitat von Kanye West, und dass er sagt, dass natürlich dieser Skandal der Geburtshelfer für die Karriere von Taylor Swift gewesen sei. Also ohne ihn, ohne den Mann, wäre es natürlich unmöglich gewesen, dass sie so eine Karriere gemacht hätte. Das sind natürlich klassisch für den Sexismus in der Popmusikindustrie. Mann macht Frau, Frau braucht Mann. Naja, aber Taylor Swift hatte vorher zwei unfassbar erfolgreiche Alben, Taylor Swift 2006 und Fearless 2008, 12 Millionen Mal zu diesem Zeitpunkt verkauft. Niemand brauchte Kanye West, vor allem nicht Beyoncé und Taylor Swift, um berühmt zu werden. Aus dieser verschränkten Geschichte eines Abends entwickelt Glasenapp das Doppelporträt von Beyoncé und Taylor Swift, bei dem es um Feminismus, Selbstermächtigung, Kapitalismus und Kunst sowie um Whiteness, Blackness und Rassismus geht. Und so entwickelt er ein Panorama der Gegenwart aus der Popmusikgeschichte heraus. Es stehen unterschiedlichste Themen im Vordergrund, die Songwriterin Taylor Swift und die teambasierte Songkünstlerin, die auf kollaborative Kreativität steht, Beyoncé. Es gibt so Zuschreibungsgeschichten, Queen of Everything, so nennt Eric Dyson Beyoncé, oder Beyoncé-verse, oder Queen Bee, und es geht um die Zuschreibungen von Taylor Swift als Ausnahmekünstlerin. Was bedeutet das überhaupt? Warum braucht man das? Wohin führt uns das? Es geht um die geniale Appropriation von Beyoncé, die also die Popmusikgeschichte plündert und daraus ihren Stil macht, ihre eigene Kunst macht und das eben nicht als Plünderung, als Diebstahl, sondern als Wertschätzung der Traditionen. Es geht um eine Theorie des Heroischen. Können Popstars wirklich Helden sein? Und wie steht es um das heroische Potenzial von Popstars, fragt Jörn Glasenapp. Es geht um die Nahbarkeit von Popstars. Es geht um Humor, Albernheit, Selbstironie, Dorkiness und um viele andere Themen. Ich möchte ein bisschen das Thema Feminismus und Black Empowerment weiter in den Vordergrund stellen, weil das für mich das Herzstück des Buches von Jörn Glasenapp ist. Er zeigt, dass beide eben hart arbeitende, selbstbestimmte, disziplinierte, willensstarke, künstlerisch und ökonomisch extrem erfolgreiche Frauen sind. Das sind Girlboss. Es geht hier um die Figur des Girlboss und von Pop als Arbeit. Und das ist kaum behandelt worden in der Auseinandersetzung mit der Popmusik und der Popmusikgeschichte. Pop ist Arbeit, und wir haben hier souveräne Arbeiterinnen, souveräne Unternehmerinnen, die nicht sozusagen auf Männer angewiesen sind für ihren Erfolg und die selbstbestimmt ihre Imperien leiten. Es geht aber auch um den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Musikindustrie. Und zwar ist hier auch Taylor Swift ein sehr wichtiges Beispiel. Als sie den Radio-DJ David Müller anzeigt, als er 2013 bei einem Interview unter den Rock fasste. Und die Reaktion darauf war sofort erstmal reflexhaftes Misstrauen gegen Taylor Swift. Die Glaubwürdigkeit steht den Opfern in einer patriarchalen Gesellschaft ungerne jemand zu. Und sie verarbeitet dieses Erlebnis in ihrem Song The Man. Und Jörn Glasenapp erzählt ein bisschen die Geschichte der feministischen Popsongs, die sich auch gegen sexuellen Missbrauch und strukturelle Gewalt gegen Frauen in der Musikindustrie finden lassen, und geht zurück auf einen der ersten Songs, oder den ersten Song von Leslie Gore 1963, You Don't Own Me. Ganz wichtiges Thema. Beyoncé hatte 2013 darüber berichtet, Glasenapp, ihr feministisches Coming Out, hatte vorher vermieden, den Begriff der Feministin zu verwenden, und brachte hier auch wieder bei den MTV Music Video Music Awards ein klares Statement dazu, dass sie Feministin sei. Sie steht zu einem selbstbestimmten sexuellen Begehren und Handeln und nicht mehr das Objekt der männlichen Fantasien zu sein. Sie reclaimed das Feminismuswort 2014 auf den MTV Video Music Awards und präsentiert diesen Schriftzug. Das Thema Schönheit, der Umgang mit Schönheit, die Verpflichtung auf Schönheit ist ein ganz großes Thema, mit dem sich beide klar auseinandersetzen. Den Zusammenhang von Feminismus und Black Empowerment, was gehört sich nicht, wie inszeniert man als POC seine feministische Haltung, seine Schönheitsideale, seinen Umgang mit Sexualität und so weiter. Es gehört das Thema der Mutterschaft dazu, der Umgang der Mutterschaft, also die Beyoncé als Mutter von Zwillingen, aber andererseits auch, was bedeutet es jetzt, so Art Treadwife zu sein, sehr konservativ zu sein, wie Taylor Swift, das Verlobungsfoto mit Travis Kelce, August 25, ihre, ja, fast schon Treadwife in der Wishlist, was bedeutet das? Und dann ist das für mich eines der, ja, oder das wesentliche Erkenntnis, was ich gewonnen habe. Ich habe alles wahnsinnig gerne gelesen, habe viel daraus gezogen, aber es war halt das Album Cowboy Carter von Beyoncé, und hier die Bedeutung, sozusagen sich Country anzueignen, Country ein misogynes Genre, ein weißes Genre, ein rassistisches Genre, ein männlich dominiertes Genre. Und hier als Frau und vor allem als schwarze Frau ein Country-Album vorzulegen, das Nummer 1 der Country-Album-Charts geworden ist. Sie legte die erfolgreichste Country-Tour aller Zeiten hin und erzählt beim Super Bowl, auf dem sie auftreten durfte, in der Halbzeitpause, sehr klar die Geschichte afroamerikanischer Community. Und zwar nicht als eine reine Opfergeschichte, sondern eine Geschichte von Souveränität, in dem sie als Nosferatu aufgetreten ist und eben auch schwarzes Erbe als Erbe sozusagen der die Kulturgeschichte gebaut haben, die wegweisend war für die Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Das führt sie auf. Coachella ist sie der erste schwarze Hauptact 2018 beim Coachella Festival. Also all das wegweisend sozusagen, diese Transformationskünstlerin Beyoncé, diesen hohen Impact hat eben auf die Kulturgeschichte, auf die Gesellschaft und so weiter. Also das ist ein Riesenthema, das Jörn Glasenapp hier auf wenigen Seiten in seinem Essay aufmacht. Ein Riesenpanorama, das er aufhält und wirklich zeigt, wie sehr Popmusik, Geschichte, Gesellschaft, Zeit kommentiert, wie politisch Pop sein kann. Und das finde ich herausragend. Das hat er wie in seinem Taylor Swift Buch mustergültig gemacht, in einer unglaublich leichten Sprache, in einem tollen Storytelling. Das hat mich wahnsinnig begeistert. Ich habe sehr, sehr viel wieder gelernt und ich empfehle euch dieses Buch sehr. Ich möchte aber auch ein paar kritische Anmerkungen hier lassen, um das sozusagen nicht als eine Hymne zu machen. Auch das muss gesagt sein. Jörn Glasenapp und ich sind befreundet. Es ist immer ein zweischneidiges Ding, über die Bücher seiner FreundInnen zu sprechen. Deshalb möchte ich auch hier die Kritik, die ich natürlich Jörn auch persönlich immer gerne mitteile, und wir sind in einem wunderbaren Austausch hierzu, euch präsentieren. Nur selten rutscht Jörn Glasenapp in den Fach- und Fanjargon ab, den die Reihe Popgeschichte ins Jenseits verbannt hat. Allerdings braucht jede Popgeschichte die Arbeit an Begriffen, die Klarheit der analytischen Konzepte und die Leidenschaft der Autorinnen als Fans. Beides finden wir bei Glasenapp und zwar absolut überzeugend. Anhand von Beyoncé und Taylor Swift zeigt er den Zusammenhang von Pop und Politik sowie Popgeschichte und Kulturgeschichte faktenreich, differenziert und originell. Gleichwohl trennt der Doppelblick-Blickwinkel zugunsten Beyoncés künstlerisch wie politisch und lässt die Kritik an Taylor Swift als neoliberale, konservative und opportune Selbstoptimiererin zu. Das sagt er nicht selbst so, aber wenn man das Buch gelesen hat, liegt das sehr nahe. Weibliche Solidarität bei Konzerten bleibt kein Alleinstellungsmerkmal von Taylor Swift. Ob Konzertgemeinschaften oder das Leben als Swiftie politische Solidarität markieren, bleibt für mich fraglich. Beyoncé hingegen verkörpert vielschichtig den Zusammenhang von Pop und Politik sowie die Popgeschichte und Kulturgeschichte. Also ihre Appropriation, Gegenappropriation, Black Empowerment, Popfeminismus und so weiter mit einem riesen gesellschaftlichen Impact. Also das Doppelporträt kippt hierbei ein bisschen zugunsten oder stark zugunsten von Beyoncé, zumindest in meiner Lesart auseinander. Ich hätte zudem gerne mehr darüber erfahren, warum wir in unseren negativ-heroischen Zeiten eine Perspektive auf Popmusik und Heroismus brauchen, auch wenn diese zweifelfrei zutiefst in die Geschichte der Popmusik eingeschrieben ist. Mit Blick auf Taylor Swift, wie Jürgen Glasenapp verdeutlicht hat, bestünde im Gegenteil die Möglichkeit, dass Popmusik antiheroisch funktionieren kann. Das fand ich extrem spannend und wichtig in der Auseinandersetzung mit Taylor Swift, indem sie kollektiv Sinnstiftung ermöglicht, heroische Motive neu verhandelt, Debatten anstößt und alternative Modelle der Gemeinschaft sichtbar macht. Das hätte ich spannend gefunden. Über diese kritischen Bemerkungen hinweg bin ich totaler Fan, habe das wahnsinnig gerne gelesen und würde dich jetzt gerne, Marc, fragen: Who run the world? Girls?
Art runs the world. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich das Buch total spannend finde. Den Blickwinkel auf Musik natürlich. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du sagst. Ich werde das Buch auf jeden Fall auch lesen. Ich finde die Themen, die er beschreibt, die er da dran anknüpft, Feminismus, Empowerment, Black Empowerment und natürlich viele anderen auch, super. Insgesamt natürlich eine Arbeit oder eine Reihe, die Popmusik als, wie du hast es schon gesagt, Zeitgeschichte-Dokument liest. Das ist Teil von Publikationen, von Auseinandersetzungen, die sich gar nicht so sehr mit dem künstlerischen Aspekt von der Musik oder dem künstlerischen Schaffen dahinter auseinandersetzt. Das ist persönlich für mich immer das Spannendste, finde ich, in Auseinandersetzungen mit Musik oder anderen Formen. Das heißt, ich werde es lesen unter den Aspekten so, aber für mich steht immer sozusagen dieses musikalisch-künstlerische im Vordergrund. Der Rest ist auch total interessant, aber ich glaube, deswegen ist es zumindest nicht meine Lieblingsreihe in der Auseinandersetzung mit Popmusik, auch wenn ich finde, dass die extrem wichtig ist. Ja.
Ja, und für mich ist immer noch die Frage, was lernt man daraus für junge Musikerinnen-Generation? Ja. Das ist auch ein Thema, das ich immer wahnsinnig spannend finde. Und weil das, darin ist das Potenzial. In den MusikerInnen-Geschichten, in den KünstlerInnen-Geschichten steckt das Potenzial für einen Impact auf die Gegenwart und auf die Zukunft von kommenden Musikerinnen. Und ich finde, dass das Buch eben auch viele Fragen zulässt. Und das ist ein gutes Buch, das Fragen zulässt, Fragen auslöst, ins Denken bringt. Das finde ich hervorragend. Ich weiß nicht, ob das alles zutrifft auf dein nächstes Thema.
Da wird nicht so viel nachgedacht. Das machen wir jetzt. Das nächste Thema ist ein Musikfestival, das gerade zu Ende ging. Es ging von Freitag, dem 10. April bis Sonntag, den 19. April. Es gab viel Kritik von vielen, vielen unterschiedlichen Seiten. Es geht natürlich um das Coachella Festival. Man kennt es als Musikfestival, ist natürlich mittlerweile wahnsinnig viel mehr. Es ist ein Influencer-Schaufenster, ein ganzes Ökosystem für Marken und für Branding. Es gibt eine Bühne für kuratierte Good Vibes, also auch so ein Lifestyle-Thema. Und das ist so ein bisschen Lackmustest geworden. Wer da postet, signalisiert auch, dass er oder sie ökonomisch und politische Infrastruktur dahinter entweder hinnimmt oder zu ignorieren weiß. Denn, und da liegt der Kern, es geht um den Eigentümer im Hintergrund, um politische Blindheit und Lifestyle-Opportunismus im Coachella. Und darüber sprechen wir jetzt.
Mehr als Musik. Pop.
Für alle Boomer-Fugis, die vielleicht nicht so genau wissen, was das Coachella ist, ich musste auch nochmal nachschauen, weil ich da noch nie war. Es nennt sich eigentlich ganz Coachella Valley Music and Arts Festival. Das ist ein Musikfestival in Indigo, Coachella Valley, Kalifornien. Das findet seit 1999 jährlich statt und ist mittlerweile eines der größten und ich glaube auch berühmtesten Festivals weltweit. Seit 2012 wird da so ein 3-Tage-Programm an 2 aufeinanderfolgenden Wochenenden abgefackelt, muss man sagen. Das ist eine ganz eklektische Mischung aus Lifestyle-Themen, Marken, Plattformen, Konsum. Musik ist gemischt, Alternative Rock, Elektronik, Hip-Hop, alles mögliche. Es gibt auch der Teil, der sich Arts nennt, da gibt es Installationen, Skulpturen werden präsentiert. Also es ist so eine bunte Mischung aus einem bestimmten Lebensstil, der dort gefeiert wird. Und dieser, auf den ersten Blick ist das natürlich total inklusiv, auch total weltoffen, LGBTQIA+ freundlich und so weiter. Und jetzt gibt es aber richtig viel Kritik an dem Festival. Und wenn wir hinschauen, woran die liegt, dann gibt es einige wichtige Punkte. Also das eine ist, dass sich natürlich viele Influencer und Promis damit schmücken, beim Coachella zu sein, in bestimmten VIP-Areas und so weiter. Wir werden gleich erfahren, warum das auch einen Prestigegrund hat, denn das ist, gelinde gesagt, schweineteuer, sich irgendwo auf dem Coachella rumzutreiben. Und damit meine ich noch nicht den Flug nach Kalifornien, sondern das Ticket selbst. Also natürlich inszeniert man sich dann dort, hey, ich bin auf dem Coachella, ich bin hier, ich bin dort, ich bin in dieser Welt, in diesem VIP-Bereich. Es ist insgesamt total Selfie oder Instagrammable alles. Es ist hochgradig kommerzialisiert. Das ist eine große PR-Maschine. Und was daran clasht, ist aber Veranstalter und dessen Werte und die Besucherinnen und deren Werte, wofür die eigentlich stehen. Das ist ein, wie gesagt, weltoffen, queerfreundliches Festival. So platzieren die sich. Und dann gibt es aber irgendwie den Veranstalter oder den Eigentümer im Hintergrund. Das ist Philipp Anschutz. So schreibt er sich, er wird vielleicht irgendwie amerikanisch Anschutz ausgesprochen oder so, das weiß ich nicht genau. Der hat ein sehr umstrittenes politisches Profil seit Jahren, spendet vor allen Dingen an konservative Gruppen, die unter anderem auch die LGBTQ-Rechte aktiv bekämpfen. Er bestreitet das zwar, dass das irgendwelche Ansichten sind, aber nichtsdestotrotz ist er, wenn man schaut, wen er unterstützt und was er mit seinem Geld sozusagen macht, dann sieht man, dass er das in die Werte investiert, die nicht auf dem Coachella Festival vertreten sind. Diese Vorwürfe richten sich jetzt meistens nicht gegen die Besuchenden oder die Artists, die da auftreten, per se. Es geht eher um so ein glamouröses Lifestyle-Luxus-Festival, das eine gewisse Blindheit zu Themen, die auch von dem Festival verursacht werden, einherbringt sozusagen. Wichtig ist, dass dieser Philipp Anschutz Spiegel Online zufolge eben länger Unterstützer von diesen rechten Gruppierungen ist und dass er mit dem Coachella ungefähr über 100 Millionen Dollar einnimmt. Das heißt, er ist, Coachella ist ein Teil von seiner AEG Ökosystem, Einschütz Entertainment Group. Und ich glaube, hier liegt dieser Knackpunkt, dass man eben in vielen Berichten sieht, er hat Stiftungs- und Spendenverbindungen zu teilweise konservativ-religiös Organisationen und anderen, die sich unter anderem eben explizit gegen LGBTQ-Rechte engagieren und auch dagegen arbeiten. Und das ist eben das, dieses Spannungsfeld, dass du auf der einen Seite sagst, ich bin hier Besucherin, ich feiere hier und schwenke vielleicht die Pride Flag, aber gleichzeitig finanzieren wir mit 100 Millionen Dollar fast jemand, der auf einem strukturellen, politischen und sehr wirkungsmächtigen Level, glaube ich, eben dagegen arbeitet. Und das ist ein großer Kontrast. Finde ich gut, dass auf den aufmerksam gemacht wird. Ich weiß nicht, ob die Besuchenden das nicht wissen oder die Artists. Ich glaube, es ist schon länger im Gespräch. Ich glaube, es war Massive Attack, die Teilnahme vor ein paar Jahren auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksam abgesagt haben. Es ist jetzt kein Insider-Tipp, dass das Ganze stattfindet. Und es gibt natürlich noch andere Punkte dazu. Es gibt natürlich noch eine berechtigte Klima- und Umweltkritik, unter anderem von der Taz formuliert. Der hieß es Klimakiller Coachella. Das merkt man unter anderem, dass du zum Beispiel, also es ist in der südkalifornischen Wüste, ne? Und dann hast dann aber auf Social Media, siehst du knallgrüne, blühende Wiesen irgendwie. Das heißt, was da bewässert werden muss, künstlich unter Wasser verschwendet wird und so, sieht man, es ist auch ein absolut nicht umweltfreundliches Festival. Und das ist natürlich auch irgendwie Teil in diese Peace und Offenheit, glaube ich, reinfällt eigentlich von den Werten, die nach außen verkörpert werden. Und das letzte oder die letzte große Kritik von diesem Trio der Kritiken am Coachella ist natürlich, dass es vor allen Dingen sich nicht um Musik oder Kunst dreht. So wird es zwar vermarktet, aber es ist mittlerweile eine große Bühne für Social Media Content, für ganze Markenwelten. Es geht immer viral, was für Marken, welche Domes und VR-Installationen und so weiter dort aufgebaut haben. Das ist irgendwie so eine Art, zwischen VIP-Bereichen und Sponsoring-Flächen gibt es dann so Brand-Installationen. Und die eigentliche Währung auf dem Festival ist natürlich die Aufmerksamkeit, wer postet wo am meisten und so. Und das i-Tüpfelchen ist eben, dass die Festivalpreise ab $600 losgehen ungefähr. Es gibt aber eben auch so pro Wochenende Luxus-Packages, die $10,000 oder mehr kosten für so ein nettes Coachella-Wochenende. Und so finde ich, ist Coachella etwas, was wir hier schon öfter in Fugengold besprochen haben, ist natürlich ein symbolischer Streit über dieses Musikfestival, über die Verantwortung von, ihr habt Promis, Influencer, BesucherInnen, die das irgendwie so als Lifestyle-PR-Maschine füttern. Du hast KünstlerInnen, Leute, die da auftreten, Kunst ausstellen, Musik machen und damit natürlich dieses Kritik-Trio auf jeden Fall befeuern. Eine Markenplattform bespielen, jemanden, der bestimmte Organisationen unterstützt, sehr, sehr viel Geld einspielen und eben an so einem Klimakiller-Festival teilnehmen. Und deswegen finde ich, ist das eine total wichtige Kritik an dem Festival. Und ich finde eben, um so eine Art Haltung oder so ein Fazit zu bringen, was mich zu deiner Frage dann auch führt, wir haben das hier gesehen mit rechten Äußerungen auf Festivals von Artists. Welche Verantwortung tragen eigentlich einzelne Künstler, das Publikum oder eben Festivalveranstaltende sozusagen. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ne? Es gibt so eine Art Maschine, die anläuft. Da geht es um Macht und Kapital und Ressourcen, Allokationen. Aber ich finde, Haltung sollte diesen Hype schlagen. Und das heißt, sich hinterfragen, als alle Veranstaltende, Besucher, Künstler, welche Strukturen unterstütze ich? Klar, es gibt die Marke Coachella, aber dahinter sind eben auch ganz politisch wirksame, echte Faktoren und die muss man sich anschauen. Das heißt nicht, dass man das alles boykottieren muss oder zu keinen Festivals mehr geht oder auch keine mehr veranstalten sollte. Aber ich finde, es gibt ja, also die Zukunft von Festivals kann einfach anders aussehen. Es könnte transparente Geldflüsse oder Ownership-Modelle einfach geben, dass ich sehe, klar sehe ich diese Bands, aber wen unterstütze ich denn eigentlich? Das ganze Thema, es gibt schon oft so Ökologiebudgets, die auch transparent gemacht werden können, das ist klar. Ich finde, es gibt auch Sponsoring-Regeln bei vielen Festivals oder Veranstaltungen schon. Die kann es auch hierfür geben. Also wer tritt auf? Wofür wird hier geworben? Wie funktioniert das? Es könnte aber auch einfach so eine Art, ja, andere Kuratierung geben. Und zwar von Artists, aber auch von den Kontingenten. Also wenn du ein wirklich inklusives Festival willst, könntest du auch einfach andere Ticket-Kontingente machen, die nicht nur alle was mit Luxus zu tun haben oder einfach so ein Slow-Festival-Modus. Aber das ist mein Optimismus, meine verträumten Ideen, wie man ein besseres Festival schaffen könnte. Das ist erstmal egal. Für mich ist irgendwie die Kernfrage, die mich auch deine Haltung dazu interessiert, wo ist denn für dich als Konsument, Besucherin, einfach Fan so eine Grenze zwischen, ich will meinen eigenen Eskapismus haben, ich will ein geiles Wochenende und wo beginnt vielleicht Komplizenschaft mit Themen, die eigentlich gegen meine Überzeugung sprechen?
You're a dreamer,
ja genau.
So kennen wir dich. Wir kennen dich als Fugengold Hippie. Das ist ein super wichtiges Thema. Aber der Handlungsraum liegt beim Individuum. Das heißt, und sagen wir mal einmal beim Kollektiv. Also wir fangen beim Festival an. Zum Beispiel so etwas, was sind denn grüne Festivals? Wir haben Vorbilder für grüne Festivals, die es schon gibt. Wo man wirklich auf Klimaschutz achtet, schaut, dass man es so klimaneutral wie möglich macht. Welches Food, welches Geschirr, was wird mit Schmutz gemacht, wie ist mit Energie und so weiter. Das ist erstmal ein großes Thema, was bei den FestivalveranstalterInnen liegt. Dieses Bewusstsein zu haben und nicht allein zu sagen, jetzt ist teuer, können wir uns nicht leisten, dann werden die Tickets noch teurer und so weiter. Das zweite ist erstmal ein transparentes Management von Preisen. Also das ist mal klar, also ein Großteil des Geldes ist der Musikindustrie, fast der größte Teil kommt über Live-Konzerte, über natürlich Festivals und so weiter. Aber was kann man auch zumuten auf dieser Ebene? Was ist zumutbar? Wie exklusiv macht das? Wie sehr lässt man Leute draußen und so weiter durch Ticketing-Systeme, die einfach so irre Dimensionen haben, zum Festival zu gehen, so Lucas-Packages für 10.000 oder wenn du zum Burning Man gehst, ist ja auch nicht mal eben für Umme. Daran kann man arbeiten als FestivalveranstalterIn. Natürlich an der Haltung muss man arbeiten. Wenn man Music for the Masses macht und naja gut, das ist etwas, was sehr im Individuellen der VeranstalterInnen liegt, aber auch bei der Corporate Identity liegt, des Festivals selbst, wofür stehst du und was machst du dann real, da muss man überlegen, welchen Deal man da eingeht, das ist so alles so Seiten und da gibt es noch viele mehr Seiten auf den Seiten der VeranstalterInnen, auf die wir keinen Einfluss haben, und jeder, das ist wieder das gleiche Thema, wie wir es gerade schon hatten, muss sich entscheiden, will ich ein solches Festival unterstützen, weil da die Artists sind, die ich großartig finde, wunderbar finde, aber kann ich es in Kauf nehmen, das, was hier passiert, was gesagt wird, wie gehandelt wird, wie wir auch als Besucherinnen und so weiter über den Leisten gezogen werden, will ich das? Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Und wenn ich sage, ja, dann muss ich aber die Klappe halten, weil dann sage ich, ich unterstütze ein System. Und das Problem dabei ist, naja, was machen wir denn ohne Zoom, ohne Microsoft, ohne hin und her, ja, also ohne Instagram? Da haben wir die Möglichkeit, wir meckern und meckern, aber wir meckern, indem wir das nutzen, worüber wir meckern. Also eigentlich gibt uns das, worüber wir meckern, die Möglichkeit, nicht nur zu meckern, sondern auch die Infrastruktur, dass gemeckert werden kann, dass verteilt werden kann. Das ist eine Aporie, in der wir stecken. Das ist ein Kreislauf negativer, aus dem man nicht herauskommt erstmal. Und da muss man sich fragen, was sind denn wirklich alternative Möglichkeiten? Wie kann ich mich einschreiben? Wie kann ich auf so einem Festival, wie kann ich Kritik hören? Wird die gehört? Aber eigentlich ist es eine aporetische Situation, weil wir, weil Festivals sind Festivals, große Bands sind große Bands, die sieht man gebündelt alle, ne, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, dann kommt man mit Freundinnen zusammen, man macht ein tolles Wochenende, ist ein Ritual, bla 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 bla. Dann ist Hedonismus meistens vor Haltung, und die FestivalveranstalterInnen machen das, was Geld bringt, und sie probieren aus, wie weit können wir gehen, wie viel können wir noch draufschlagen, und die Leute machen uns trotzdem die Bude voll. Trotzdem ist es Coachella, dieses fette Ding. So, da werden wir nichts dran ändern. Warum denn auch so? Also das ist eine im Moment sehr müßige Situation, die uns eigentlich in eine Sackgasse führt.
Mein Lieber, es gibt nicht nur Verbrecher, die Festivals veranstalten. Es gibt auch Verbrecher, denen man gerne im Fernsehen zuschaut oder auch nicht. Was da der Fall ist, das hören wir jetzt von dir.
Ich nehme euch mit in die zweite Staffel von Crooks. Krux 2, die Jagd nach der geschissenen Münzen, geht weiter und führt die Charaktere von Berlin nach Bangkok, von Tiflis nach Wien und an andere Orte in die Idyllenwelt Österreichs. Eine epische Reise, die Leben kostet, aber die Liebe leben lässt. Next Level Serienshit sollte es werden. Mehr Drehorte, mehr Charaktere, mehr Story, mehr Gewalt, mehr Spannung, mehr Action, mehr Produktion. Wir haben gebinged und diskutiert, ob mehr auch wirklich mehr ist.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Das ungleiche Anti-Helden-Duo Charlie, gespielt von Frederik Lau, und Josef, gespielt von Christoph Kürzerl wollte eigentlich mit der Vergangenheit abschließen und einen Schlussstrich ziehen. Das hatte das Serienfinale vor 2 Jahren zumindest nahegelegt. Charlie lebt in Berlin, doch die Beziehung zu seiner großen Liebe Samira, gespielt von Svenja Jung, und ihrem Sohn Jonas, gespielt von Jonathan Tittel, ist zerrüttet. Trotz des Happy Ends der ersten Staffel. Samira, traumatisiert von den Ereignissen der ersten Staffel, strebt einen Neustart an. Einen potenziell neuen Partner gibt es bereits. Samira und Jonas verbringen ein Wochenende mit ihm und seinem Sohn in der Bergidylle des Salzburger Landes. Jonas lehnt den Neustart ab und bleibt loyal zu Charlie. Das Wochenende entwickelt sich zur Katastrophe, sowohl in Bezug auf Beziehungsthemen als auch hinsichtlich eines unerwarteten Überlebenskampfes. In Berlin wird Charlie von der Polizei unter Druck gesetzt, die Münze im Auftrag der Bundesregierung um jeden Preis haben will. Charlie muss die Münze zurückholen, sonst drohen Haft oder Gefängnis für ihn und Samira. Josef hat sich nach Bangkok abgesetzt und arbeitet als Koch in der Bussi Bussi Bar, die 2 Österreichern gehört. Dort hält er sich einerseits vor der russischen Mafia versteckt. Die Münze trägt er an einer Kette um den Hals. Andererseits will er das Erbe des Wiener Verbrecherimperiums nicht antreten, das ihm sein Vater hinterlassen hat. In Wien geht es weiter darum, Charlie tot zu sehen, damit sein Erbe in die Hände der Konkurrenz seines verstorbenen Vaters und seines in der ersten Staffel ermordeten Onkels fällt. Bei einer Schlägerei in der Bussi Bussi Bar mit der Verbrecherbande des niederländischen Bosses Kees, gespielt von Raymond Seery, verliert er die Münze. Einer der beiden Barbetreiber stiehlt Charlie die Münze, ermordet seinen Geschäftspartner und will sie verkaufen. Die Drecksmünze bringt die Dinge in Gang. Sie zerstört alles und jeden, sagt Josef. Recht hat er. Der Verlust der Münze verbindet nicht nur Josef und Charlie erneut, sondern löst auch einen Strudel aus, Verfolgungsjagden, viel Action und eine Gewaltspirale nach der anderen aus, die zahlreiche Opfer fordert. Zudem werden viele neue Gangster und Gestalten eingeführt und mit ihnen werden multiple Storystränge eingeführt. Im Kern lässt sich die Story von der 2. Staffel von Crooks aber leicht zusammenfassen. Alle wollen die Münze, die gefühlt 2-mal pro Folge die Besitzerinnen wechselt. Inhalt Ende. Die Komplexität der Handlung steigt zwar rasant durch die multiplen Storystränge und die neuen Figuren, doch geht dies zu Lasten des Tiefgangs. In der 2. Staffel von Crooks sucht man jenen Tiefgang vergeblich. Alles bleibt Oberfläche. Eine Naturschöne in den Bergen und eine Neonfarbene in Bangkok, eine Archaische in Wien und eine Abgründige in Tiflis. Die Bilder und Schauplätze sind beeindruckend, die Dynamik spürbar und die Härte glaubwürdig. Nicht zuletzt wird die Story dem visuellen Reichtum, der Vielzahl der Charaktere und deren Verbindungen sowie dem Tempo der Serie in dieser Staffel nicht gerecht. Mehr ist hier nicht mehr, aber mehr wäre möglich gewesen. Tiefe statt oberflächliche Schauwerte, ausdifferenzierte Geschichten statt vage Andeutungen, logische Zusammenhänge statt fragmentarischer Wendungen. Die gefährlichen Nächte in der Unterwelt Bangkoks im visuellen Wechselspiel mit der archaischen Kraft der österreichischen Alpen, besonders dieser Kontrast dieser beiden Welten in der 2. Staffel, ist ein Alleinstellungsmerkmal für die Show, sagt Showrunner und Regisseur Marvin Krenn zur Bedeutung des visuellen Storytellings in der 2. Staffel von Crooks. Am Ende siegt die Liebe. Samira und Charlie kommen wieder zusammen, doch nicht nur die Liebe siegt und steht am Ende aus, auch das Verbrechen zahlt sich aus. Der träge und weinerliche und trottlige Mörder Rio, gespielt von Lukas Watzel, der jüngere Cousin von Charlie ist und seit der ersten Staffel versucht, Charlie zu ermorden, erhält am Schluss die Münze und fliegt wohin? Ha 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 ha, nach Rio. Im Flugzeug sitzt er neben dem Österreicher Mückerl, gespielt von Florian Karowe, der beim mittlerweile ermordeten Gangsterboss Kees stark verschuldet war, seine Schulden jetzt los ist, für den Mord aber nicht zur Rechenschaft gezogen wird und sich auf den Karneval in Rio freut, nicht zu vergessen. Josef kehrt in die Arme von Margot zurück, mit der er auf seinem Hof im Wiener Umland Äpfel anbaut und Apfelsaft macht. Margot ist Josefs engste Vertraute und übernimmt seine Mutterrolle. Das ist alles ganz gut, das ist alles ganz schön, Kritik habe ich schon geäußert, aber das größte Problem ist der Humor bei der Darstellung von Verbrechen, Gewalt und Drama. Also es ist wirklich, es bringt mich aus jedem Flow raus. Humor und Verbrechen, Humor und Gewalt passen für mich einfach nicht zusammen. Das gehört sich nicht. Die zweite Staffel von Crooks scheitert daran, Humor und Verbrechen in eine stimmige Balance zu bringen. Der humorvolle Tonfall kollidiert mit den ernsthaften Verbrechen und erzeugt eine inkonsistente Grundstimmung. Wenn komische Momente ins Groteske oder Absurde kippen, das passiert permanent bei Crooks, relativiert dies die Gewalt und Härte, die ich eindrucksvoll fand. Dieser Humor dient oft als Abkürzung, um dramaturgische Spannungen zu vermeiden, wodurch die Glaubwürdigkeit der erzählten Welt leidet und die Charaktere weniger vielschichtig wirken. Folglich gelingt es der zweiten Staffel von Crooks in dieser Hinsicht nicht, eine kohärente Balance zu finden, in der Humor die Spannung stärkt, statt sie zu untergraben. Naja, und diesen Humor finden wir auch bei der Figurenführung. Und dann sind wir bei Charlie und Josef. So toll die beiden spielen, so überzeugend wie das ist. An diesen humorigen Stellen werden sie zu Bud Spencer und Terence Hill oder zu Asterix und Obelix. Und das schmälert die Glaubwürdigkeit der Figuren kolossal. Und das fand ich sehr schade. Hier ist sehr viel verspielt worden. Und diese Albernheit finden wir beim Obergangsterboss Case, bei den Figuren Rio und Mückerl. Und das macht ein Gangsterdrama zum Slapstick. Und das finde ich schwierig. Insofern, ich komme zum Ende. Die von Marvin Krenn betonte Schmähoffensive der zweiten Staffel, also dieser Humor von Crooks, überzeugt mich als Piefke aber nicht. Das bringt mich, wie ihr merkt, weder zum Lachen, noch werde ich dadurch unterhalten. Dieser Schmäh ist für mich Aschmarren und lässt mich granteln. In dieser Hinsicht hat's der Marvin Krenn einfach verwabbelt. Marc, ist Crooks 2 für dich Next Level Serien Shit oder Aschmarren?
Markus, ich hab's Trommelwirbel-Überraschung nicht gesehen. Nach der Analyse werde ich's auch nicht sehen. Schöne Zusammenfassung und gute Einordnung, mein Lieber. Es klingt nach ein bisschen Schmarren, sehr, sehr leichte Unterhaltung vielleicht auch. Aber das, was du beschreibst, finde ich, ist ein Problem, was ich persönlich zumindest oft habe, dass dieser Kontrast, du beschreibst ihn hier aus Gewalt und Humor, so ein bisschen Haltung und Tonalität, dass es damit irgendwie ein Problem gibt. Und ich finde das Problem, ich kann das jetzt nur bedingt nachvollziehen, woran das liegt. Ich finde aus meiner Sicht, die jetzt natürlich nicht mit professionellem Film zu tun hat, aber die lässt sich ein bisschen auf das Schreiben, glaube ich, zurückführen, weil wie du schon sagst, die visuelle Oberfläche von deutschen Serien ist mittlerweile sehr, sehr schick geworden. Also wenn du es jetzt in so Netflix- und Prime-Produktionszusammenhängen siehst, da steht man dem in gar nicht so viel nach und du kannst auch nicht immer nur sagen, dass wir schlechte Schauspieler hätten, das liegt daran auch nicht, aber es gibt irgendwo im Prozess diesen Haltungs- oder Stil Fehler aus meiner Sicht, aus deiner Sicht auch. Und ich weiß nicht genau, wo der zu finden ist. Vielleicht im Schreiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo, wo man das rausfinden würde. Denn ich finde es immer schade. Visuell toll, auch gut gespielt dann, große Produktion. Aber genau das, was du beschreibst, ohne es gesehen zu haben, kenne ich aus vielen, vielen anderen Produktionen, die sich an irgendwelchen Themen abarbeiten, die nicht originär den Autorinnen, Autoren gehören oder sich da irgendwie reingeschrieben haben oder sich vielleicht doch an einem anderen vermeintlich nahen, aber doch weit entfernten US- oder UK-Humor-Kulturkreis orientieren oder so und so gern so ein bisschen Tarantino-Guy Ritchie-Sachen reinbringen wollen, die das beherrschen, aber natürlich ein riesen kultureller Graben verläuft, den man auch mit diesen Sprüchen nicht überbrücken kann. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht, auf jeden Fall für mich an Schmarren.
Ja, und ich habe auch noch nie gelacht, als mir jemand eine ins Gesicht gegeben hat.
Ja.
Marc, heute mal für dich, liebe Fugis, wir sind am Ende eine bisschen längere Folge geworden, aber wenn man ja viel Raum auch der Kultur gibt, braucht man auch Raum zum Sprechen. Marc, mein Lieber, wir sehen uns ja nächste Woche wieder, liebe Fugis, Marc, aber heute obliegen dir die finalen Worte. Machst du einen Joke oder bist du ein harter Typ?
Liebe Fugis, bleib golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.